Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift gemeinsam mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Wir lesen gemeinsam die Verse 25 bis 35. Und dies sind Worte des lebendigen Gottes. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Du großer und herrlicher König Jesus Christus, wir rühmen deinen Namen und wir bitten dich, erfülle auch uns jetzt mit deinem Geist, dass auch wir wie Simeon deine Größe und deine Herrlichkeit erkennen und uns deiner erfreuen. So erfülle uns mit deiner Freude durch deinen Heiligen Geist, damit du alle Ehre hast. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Der Evangelist Lukas berichtete uns von dem Lobpreis der Maria. Er berichtete uns von dem Lobpreis des Zacharias. Er berichtete uns von dem Lobpreis der Engel und von dem Lobpreis der Hirten. Und heute hören wir von dem Lobpreis des Simeon. Und ja, dabei ist uns eines klar: Was du hier im Lukas-Evangelium hörst, sollte auch dich dazu bringen zu lobpreisen. Denn wir hören überaus heilige, überaus herrliche Dinge. Und so lasst uns heute Abend wieder in einer Haltung der Anbetung, einer Haltung der Ehrerbietung hören auf diese heiligen Worte. Und wir betrachten heute Abend gemeinsam drei Punkte. Nämlich erstens Simeon, der Wartende. Zweitens Simeon, der wunschlos Glückliche, und drittens Simeon, der Weissagende. Also erstens Simeon, der Wartende, Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Wir hörten, wie Josef und Maria mit dem Kind Jesus in den Tempel kamen, um alles zu tun, was das Gesetz von ihnen forderte. Und dort im Tempel nun geschieht etwas Erstaunliches. Lukas sagt uns in Vers 25, und siehe, das heißt Achtung, schau genau hin, was hier passiert, verdient deine Aufmerksamkeit. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Es heißt hier nicht, dass Simeon ein Schriftgelehrter oder ein Priester war, wie viele annehmen. Hier wird uns nichts gesagt, was darauf schließen würde, dass er eine besondere Stellung, was uns darauf schließen lassen könnte, dass er eine besondere Stellung in Jerusalem hatte. Er wird hier einfach ein Mensch genannt. Es wird nicht so sehr über seine Position gesprochen, als vielmehr über seine Person, über seine Persönlichkeit. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Dieser Mensch fürchtete Gott von Herzen und er lebte nach Gottes Geboten. Und das war alles andere als selbstverständlich in diesen Tagen, denn viele waren bloß nur noch aus Tradition heraus religiös. In Jesaja Kapitel 29 spricht der Herr: Dieses Volk naht sich mir mit seinem Mund und mit seinen Lippen ehrt es mich, aber es hält sein Herz fern von mir. Und ihre Furcht ist vor mir, ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschengebot. Hast du das gehört? Christus zitiert später gerade diese Worte und wendet es auf die Menschen seiner Zeit an. Diese Leute haben ihre Religion erlernt und es ist einfach angelerntes Menschengebot. Eine Tradition mehr nicht. Sie sind nicht mit dem Herzen dabei. Sie wiederholen zwar gewisse Worte, aber die haben sie einfach von Menschen weiter erlernt, aber es ist keine wahre Gottesfurcht in ihren Herzen. Bei Simeon aber war das ganz anders. Er fürchtete den Herrn wirklich von Herzen. Er lebte gerecht und gottesfürchtig. Und darum, bevor wir jetzt weiterlesen, lass mich dich fragen, wie es bei dir aussieht. Kann man diese Worte auch über deine Person sagen? Dass du vielleicht gar nicht so sehr auffällst durch deine große Position, die du hier hast in diesem Leben, sondern dass man über dich schreiben könnte, siehe, es wohnte ein Mensch, welchem Ort auch immer, der gerecht und gottesfürchtig lebte. Ist das etwas, was deine Person ausmacht? Oder ist die Gottesfurcht, die du hast, deine Religion, nur angelerntes Menschengebot? Nun möge es so sein, dass du ein echter Gläubiger bist, wie Simeon, der wirklich Gott fürchtet und darum tut, was Gott will. Und wir sehen nun hier auch, dass Simeon ein wahrer Gläubiger war durch die nächste Aussage, die über ihn getätigt wird, Vers 25. Und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Simeon wartete. Er rechnete fest mit etwas, das kommen sollte. Er lebte in hoffnungsvoller Erwartung. Er hielt Ausschau nach etwas Großem, nach etwas Gewaltigem. Nach was? Er wartete auf den Trost Israels. Aber was hat das zu bedeuten? Nun, dieser Trost Israels, der spielt eine besondere Rolle in dem Buch des Propheten Jesaja. Das Buch Jesaja hat 66 Kapitel, so wie die Heilige Schrift 66 Bücher hat. Und tatsächlich ist es so, dass man das Buch Jesaja fast so aufgliedern kann wie das Alte und das Neue Testament. Denn das Alte Testament hat 39 Kapitel und so hat Jesaja auch erst einmal 39 Kapitel, wo es viel auch um Gericht geht. Und dann die nächsten 27 Kapitel plötzlich, dann also ab Kapitel 40 heißt es, in Jesaja Kapitel 40 ab Vers 1, tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und dann geht es immer und immer wieder um diesen Trost Israels. Und auch am Ende noch einmal in Kapitel 66 heißt es, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Aber was ist das für ein Trost, von dem Jesaja hier schreibt? Nun, wir sehen es ja schon in unserem Text. Uns wird gesagt, was dieser Trost Israels ist. In Vers 25 heißt es, und er wartete auf den Trost Israels. Der Heilige Geist war auf ihm. Der Heilige Geist war auf Simeon. Und er bewegte ihn, wozu? Vers 26. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Simeon wartete also auf den Trost Israels und der Heilige Geist gab ihm ein Versprechen, dass er den Christus des Herrn sehen sollte, ehe er stirbt. Was ist also der Trost Israels? Der Christus, der Erlöser. Herr, der die Rettung bringt, den Trost Gottes, er heilt sein Volk, er befreit sein Volk, er bringt Gottes Erbarmen, er bringt Gottes Heil, er, der Christus, ist der Trost Israels. so dass die Juden den Messias auch Menachem nannten. Menachem, der Tröster. Simeon sehnte sich danach, dass dieser Tröster, dieser Christus erscheint. Und er wartete beständig auf ihn. Das war sein größter Herzenswunsch, sein Verlangen, sein Herzensschrei, dass doch nun dieser Christus, der Tröster Israels, erscheine. Denn das allein ist sein wahrer Trost und sein wahrer Frieden. Und der Heilige Geist, der auf Simeon war, der hat es ihm mitgeteilt, ja nicht bloß mitgeteilt, er hat es ihm zuteil werden lassen, ein besonderes Versprechen, eine besondere göttliche Zusage. Und wir wissen aus Hebräer Kapitel 6, dass Gott unmöglich lügen kann. Also ein Versprechen persönlich für Simeon, auf das er bauen kann, worauf er sich verlassen kann. Er wird nicht sterben, er wird nicht den Tod sehen, ehe er den Trost sehen wird, den Christus. Und ja, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Daran erkennst du, ob auf jemanden der Heilige Geist ruht. Ja, zum einen, ob er heilig und gerecht, gottesfürchtig lebt wie Simeon, aber vor allem auch daran, dass diese Person eine tiefe Sehnsucht nach dem Christus hat. Der Geist bewirkt dieses Verlangen, Jesus sehen zu wollen, ihm empfangen zu wollen, und der Geist, er führt dich zu dem Sohn. Willst du wissen, ob der Heilige Geist auf dir ruht, dann wirst du es daran erkennen, dass er dich zieht zu dem Sohn, dich nach ihm zu sehen, ihn empfangen zu wollen. Der Geist schenkt dieses geistliche Verlangen, dass dein Herz schreit, gib mir Jesus. Simeon hat dieses geistliche Verlangen und es ist ihm das Allerwichtigste überhaupt. Seine Hoffnung war diese, ehe ich sterbe, möchte ich Christus sehen. Wusstest du das? Es gibt einige Organisationen, die sich darauf spezialisiert haben, sterbenden Menschen es zu ermöglichen, noch ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Also vielleicht noch einmal an den Ort zu fahren, wo man seine Kindheit verbracht hat. Noch einmal eine Feier mit der ganzen Familie und den Freunden. Noch einmal das Konzert der Lieblingsband oder das Fußballspiel des Lieblingsvereins zu besuchen. Oder noch einmal den Sonnenuntergang an einem Strand zu genießen. Aber nein, Simeon fragt nicht nach all diesen Dingen. Simeon wünscht sich nur das eine, Christus zu sehen. Bis dahin hat er keinen Frieden, keine Ruhe. Er ist in angespannter Erwartung, er ist voll heiliger Unruhe, bis er den gesehen hat, der die Erlösung bringt. Jeden Tag wird er darüber nachgedacht haben, unaufhörlich wird er dafür gebetet haben. Und ich meine, er hatte ein Versprechen, dass der Heilige Geist ihm persönlich zuteil haben werden lassen und dass er nicht sterben würde, ehe er den Christus gesehen hat. Wie oft wird er wohl aufgewacht sein am Morgen und gehofft haben, dass heute dieser Tag ist? Wie oft wird er voller Hoffnung durch die Gassen Jerusalems gelaufen sein und Ausschau gehalten haben, weil er voller Sehnsucht war nach dem, den seine Seele liebt, Christus? Sag mir, ruht dieser Heilige Geist auch auf dir? Ja, dann wird auch dein Herzenswunsch und dein Verlangen Christus sein. Das ist kein natürlicher Wunsch. Mit diesem Wunsch werden wir nicht geboren. Es ist ein geistlicher Wunsch. Sag mir, was ist die Erfüllung deines Lebens? Was ist dein größter Wunsch? Was erfüllt dein Herz mit Freude? Bist du irdisch gesinnt oder hast du dieses Verlangen nach Christus? Ist er dein größter Wunsch, ihn zu sehen? Nun, vielleicht sagst du, aber ich habe nicht dieses persönliche Versprechen durch den Heiligen Geist, dass ich ihn sehen werde. Nun, lass mich dir sagen, dass die Heilige Schrift vom Heiligen Geist eingegeben ist und sie dir bezeugt, dass Christus wiederkommen wird und du ihn sehen wirst. Meine Frage ist, wenn du das hörst, sehnst du dich danach? Schlägt dein Herz schneller bei den Gedanken, dass du Jesus sehen darfst? Bist du in dieser Erwartungshaltung? Wünschst du dir, dass sein Trost kommt auch über dein Leben? Lukas überliefert uns dann später die Worte Jesu in Lukas Kapitel 12, diese ernsten, ermahnenden, warnenden Worte, die Warnung an die Knechte Jesu, die ihn nicht mehr erwarten, die nicht mehr in dieser Erwartungshaltung leben, die nicht mehr voller Hoffnung Ausschau halten, dass er erscheinen möge und untreu werden. Sei auch du ein Mensch, der treu und gerecht und gottesfürchtig lebt, weil er erwartet, Christus zu sehen. Der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und darum das Verlangen hat, diesen Jesus zu empfangen, ihn zu sehen und ihm zu verherrlichen. Ist das der Fall in deinem Leben oder ist das eingeschlafen bei dir? Dann dulde das nicht, sondern flehe, dass der Heilige Geist dich neu zieht zu dem Sohn und du ein herzensinniges Verlangen hast, diesen Sohn zu sehen und ihm zu begegnen. Simeon, der Wartende. Nun aber zweitens, Simeon, der wunschlos Glückliche. Vers 27. Und er, Simeon, kam durch den Geist in den Tempel. Also der Geist drängt den Simeon, er führt ihn hin zu Christus. Und in gewisser Weise tut der Heilige Geist das auch heute noch. Er bewegt die Menschen, dass sie Jesus suchen und dass sie ihn finden. Er führt dich dazu, wieder in Kontakt mit Christen zu kommen, die Bibel zu lesen, in die Gemeinde zu gehen. Er bewegt auch heute noch Menschen dazu, Christus zu suchen und Jesus zu finden. Und Gott sei Dank, wenn auch du einer von diesen Menschen bist, der geleitet wurde von dem Heiligen Geist, Jesus zu finden. Schau, der Geist, er leitet alles so, dass Simeon zur rechten Zeit am rechten Ort erscheint, damit das Versprechen Gottes erfüllt werde. Denn alles, was der Herr zusagt, das hält er auch gewiss. Du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen. Vers 27. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme. Wir können uns kaum vorstellen, wie gewaltig dieser Moment für diesen vermutlich hochbetagten Mann gewesen sein muss. Vermutlich war Simeon schon ein Greis. Und am Ende seines Lebens durften seine bereits schwach gewordenen Augen den erblicken, nachdem er so lange Ausschau gehalten hatte. Überleg dir das. Wie lange hat er wohl gewartet? Vielleicht sogar Jahrzehnte, wir wissen es nicht. Aber plötzlich sieht er ihn. Im Tempel, im Hause Gottes, ein kleines Kind und durch den Heiligen Geist weiß er, dieser ist der Trost Israels. Und sicherlich hat sein Herz Freudensprünge gemacht. Überglücklich wird er vermutlich darum gebeten haben, dass das Kind auch in seine Arme kommt, dass er dieses Kind in seine Arme nehmen darf. Und in einer Kultur, wo es noch Respekt und Hochachtung vor dem Alter gab, wer wird dort einem so freundlichen und ehrwürdigen Mann, der der Urgroßvater des Kleinen sein könnte, diesen Wunsch verwehren wollen? Wie wird sein vom Alter gezeichnetes Gesicht vor Freude gestrahlt haben in diesem Moment? Wie wird er das kleine Kind in seine Arme geschlossen und geherzt haben? Endlich! Der, nachdem sein ganzes Herz verlangte so lange, nun darf er ihn mit seinen eigenen Augen schauen und er darf ihn in seinen Händen tragen. In Lukas Kapitel 10 wandte sich Jesus einst zu seinen Jüngern alleine um und sagte zu ihnen: Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen. Simeon ist in diesem Moment glückselig. Einer, der ihn sehen durfte. Welch eine Freude, welch ein Jubel steigt dort in seinem Herzen auf. Er darf Christus in die Arme schließen, den Retter der Welt, seinen Erlöser. Und darum wurde Simeon in der Kirchengeschichte auch der Theodochos genannt, der Gottesträger, der Gottesempfänger. Er durfte ihn in seinen Armen halten, unendliche Freude erfüllt sein Herz. Ja, und wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und darum lesen wir in Vers 28, und er lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Jetzt Ja, jetzt kann Simeon in Frieden sterben. Nun wird Simeon aus seinem Dienst entlassen auf Erden. Er kann sterben, denn nun ist er der wunschlos Glückliche. Jetzt haben seine Augen das Heil Gottes, den Christus, gesehen. Er hat ihn gesehen, der sein Ein und Alles ist. Und das ist ihm genug. Und der Tod, das Ableben ist keine Bedrohung noch Schrecken für ihn. Denn jetzt kann er in Frieden sterben. Er hat seinen Retter im Glauben ergriffen. Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Simeon sagt hier, nun Herr, er gebraucht nicht das normale Wort für Herr im griechischen Kyrios, er benutzt das Wort Despota, daher kommt unser Wort Despot, also souveräner, uneingeschränkter Herrscher und Gebieter. Simeon ist diesem Herrn, unserem Gott, absolut untergeben, absolut unterworfen. Simeon ist ein Sklave Gottes. Er diente Gott und er wartete. Er war wie ein Wächter, der bestellt wurde, auf einer Stadtmauer Wache zu halten, der auf seinem Posten Ausschau halten sollte, bis der König erscheint, um Befreiung zu bringen. Und nun, da der König gekommen ist, wird er nun in Ehren aus seinem Dienst entlassen. Er kann nun einkehren in die himmlische Ruhe, wo er ruhen kann von all seinen Werken. Simeon weiß, Gott hat sein Wort gehalten. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Simeon muss dieses Kind nicht erst als erwachsenen Prediger sehen. Er muss nicht erst sehen, wie er viele Wunder wirkt, wie er Wasser zu Wein macht oder auf Wasser wandelt, wie er Speise vermehrt oder Blinde, Taube, Stumme, Aussätzige, alle Kranken heilt oder wie er selbst Tote zum Leben erweckt. Er muss ihn auch nicht erst sehen, wie er leiden und sterben und auferstehen wird. Schon dieser eine Blick auf dieses kleine Kind genügt ihm, um in Frieden sterben zu können. Denn er hat das Heil Gottes gesehen. Er weiß durch den Heiligen Geist, dieses Kind nun wird alles vollbringen und den Trost Gottes und den Frieden Gottes allen Menschen bringen, die auf ihn hoffen. Er kann nun getrost sterben. Und schaut euch an, wie Simeon nun inspiriert vom Heiligen Geist betet. Er sagt, Vers 30, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Was sagt er über Christus durch den Heiligen Geist? Er ist das Heil Gottes. Er selbst ist die Rettung Gottes. Und schaut, er sagt, es ist dein Heil, Gott. Es kommt von Gott. Es ist kein Mensch, der das erarbeitet hätte, sondern es ist Gottes Heil. Und er selbst hat es bereitet im Angesicht aller Völker, das heißt aller Menschen. Es ist sein Werk allein. Die Rettung ist des Herrn und sie kommt zu allen Menschen auf der ganzen Welt. Und Christus ist dieses Licht. Vers 32. Ein Licht zur Offenbarung für die Nation und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Er bereitet dieses Licht zur Offenbarung im Angesicht aller Nationen zur Herrlichkeit seines Volkes Israel. Wir könnten uns nun wieder viele Stellen aus dem Buch des Propheten Jesaja anschauen, die gerade davon sprechen. Ich zitiere euch einmal aus Jesaja Kapitel 49, wo es über Jesus Christus heißt Folgendes. Gott spricht über seinen Sohn hier. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Christus soll wie ein Licht sein, das das Heil Gottes bis an die Enden der Erde bringt. Das heißt, dieser Christus ist das wahre Licht des Heils, das scheint in alle Finsternis hinein zu allen Menschen auf der Erde. Er ist die wahre Herrlichkeit des Volkes Israels. Denn aus Israel kommt es, dass dieser aufsteht. Und er bringt das Heil von den Juden. Er bringt es an alle Enden der Erde. Die wahre Herrlichkeit des Volkes Gottes. Diese Herrlichkeit scheint auf der ganzen Welt. Von ihm aus geht diese Herrlichkeit das Licht zu allen Nationen. Hier wird erfüllt, was geschrieben wird, dass von dem Samen Abrahams gesegnet werden alle Nationen dieser Erde. Simeon lobt Gott dafür, dass er das Heil sehen durfte, das an alle Enden der Erde scheinen wird, zur Errettung von unzähligen Sündern. Sag mir, haben deine Augen dieses Heil gesehen? Denn es heißt hier, dass dieses Heil, dieses Licht, ein Licht der Offenbarung ist und dass es gesetzt ist in dem Angesicht, dass es bereitet ist vor dem Angesicht aller Nationen. Auch vor deinem Angesicht? Ist dir Christus aufgeleuchtet, so dass du Gott nun loben kannst, dass er auch dein Heil ist? Bist auch du ein Theodochos? Bist auch du einer, der Christus empfängt und ihn umklammert und ihn herzen will, weil er dein Ein und Alles ist, weil du in ihm das Heil Gottes gesehen hast? Ist das der Fall in deinem Leben? Oder lass mich anders fragen. Sag mir, könntest du heute in Frieden sterben? In Frieden. Weil du Christus hast. Weil auch in deinem Angesicht dieses Heil bereitet ist, dass du ihn erkennen durftest, ihn empfangen durftest im Glauben und du nun weißt, er ist dein. Ja, noch viel mehr, du bist sein. Wie es heißt in der ersten Frage des Heidelberger Katechismus: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was würdest du wohl darauf antworten? Die Antwort lautet hier, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ist das etwas, was du nicht einfach aus Tradition mitsagen kannst, sondern von Herzen? Ist dieses helle Licht des Heils auch in deinem Herzen aufgeleuchtet, so dass du diesen Christus als dein Heil verstehst? Dass du wie Simeon weder das Grab noch irgendeinen anderen Schrecken fürchten musst, sondern wahren Trost und wahren Frieden hast in Christus und sogar im Frieden sterben kannst. Ist das der Fall? Möge es so sein in deinem Leben. Der wartende Simeon. Der Simeon, der nun wunschlos glücklich ist, weil er Christus im Arm hält. Aber nun noch drittens, Simeon, der Weissagende. Vers 33 heißt es: Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Maria und Josef konnten all das noch nicht völlig verstehen. Es ist viel zu herrlich, was hier gesagt wird über Christus, dass er das Licht aller Nationen werden sollte. All das verwundert sie sehr und all das ist viel zu erstaunlich, als dass sie es auf Anhieb einfach fassen könnten. Aber schaut, Simeon redet noch weiter. Vers 34. Und Simeon segnete sie und er sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, das widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Simeon, dieser vermutlich alte Mann, er segnet die ganze Familie. Er befiehlt sie der Fürsorge und dem Schutz und dem Beistand, ja dem Segen Gottes an, denn er weiß, es wird nicht einfach werden für diese Familie. Der Heilige Geist gibt ihnen schon ein, was dieses Kind und ja die ganze Familie erwarten wird. Er ergibt nun ein prophetisches Wort an Maria weiter. Er sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieses Kind ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Maria soll wissen, dass Gott es bestimmt hat, dass ihr Sohn eine Doppelwirkung haben wird. Gott hat ihn dazu bestimmt, er hat ihn dazu eingesetzt. Gott hat es so bestimmt, so ist es sein Ratschluss, dass sein Sohn eine Doppelwirkung hat. Denn die einen werden durch diesen Christus stürzen. Und die anderen werden durch diesen Christus aufgerichtet. Er ist der Stein des Anstoßes, von dem wir lesen aus Jesaja Kapitel 8. Die einen werden auf ihn bauen als ihren Fels des Heils zur ewigen Erlösung. Die anderen, für sie ist er ein Fels des Anstoßes. Sie werden sich an ihm stoßen und sie werden stürzen und dieser Fels wird sie zermalmen. Simeon verkündigt Maria, dass ihr Sohn das Volk spalten wird. Die einen werden sich über ihn freuen. So manche, die tief in ihren Sünden versunken sind, er wird sie herausgreifen und sie aufrichten und ihre Füße stellen auf festen Grund. Auf Christus selbst. Er wird ihr Retter und ihr Erlöser sein. Für die anderen, die Selbstgerechten und Stolzen und Selbstherrlichen und Ungläubigen, für sie wird er ein Ärgernis sein. Und diese Menschen, seine Feinde, die ihn ablehnen, sie werden stürzen in die ewige Verdammnis. Dieses Kind, sagt Simeon, wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Ein Zeichen. Er wird alle Aufmerksamkeit im Volk auf sich ziehen. Und Gott selbst wird ihn als Zeichen gebrauchen. Er wird durch ihn vieles aufzeigen. Gott selbst wird sich zeigen durch diesen Sohn. Er ist das Zeichen Gottes. Er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Menschen werden ihm widersprechen. Sie werden ihn verwerfen. Sie werden ihn kreuzigen. Sie sagen, hinweg mit diesem. Dieses Kind wird die gesamte Welt spalten in zwei Lager. Denn die einen nehmen dieses Zeichen an. Sie nehmen es an, was Gott ihnen zeigt durch diesen Mann. Aber die anderen werden ihm widersprechen. Christus ist, so könnten wir sagen, wie die Herrlichkeitswolke, die die Israeliten durch die Wüste führten, wie wir es lesen in Exodus Kapitel 14. Denn für die Ägypter war es eine Wolke der Finsternis. Aber für die Israeliten, sie wurden erleuchtet in der Nacht. Für die eine Seite spendete es Licht und Orientierung und für die anderen war es einfach nur Finsternis für die Feinde. Denn es ist wahr, was geschrieben steht in 2. Korinther Kapitel 2, dass die Erkenntnis Jesu Christi für die einen ein Geruch des Todes zum Tode ist und für die anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Die einen bauen auf diesem Felsen und die anderen werden zermalmt. Diese Wirkung wird dieses Kind haben. Aber dabei bleibt Simeon nicht stehen. Er weissagt noch mehr. Und jetzt wird es ganz persönlich für Maria. Vers 35. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Diese Worte sind sehr geheimnisvoll. Sie zeigen uns, dass Maria selbst, die Mutter Jesu, erforscht und durchdrungen wurde. Dieses Kind lässt nicht zu, dass auch nur irgendjemand neutral bleiben kann. Jeder muss eine Entscheidung treffen in seinem Herzen. Entweder bist du für ihn oder du bist gegen ihn. Eine Mitte, eine Neutralität gibt es nicht. Jesus sagt später in Lukas Kapitel 11, Vers 23, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Hast du das verstanden? Vielleicht beschäftigst du dich schon seit längerer Zeit mit Christus und du denkst, du bist irgendwie neutral. Du hast dich noch nicht für ihn entschieden, aber noch nicht gegen ihn. Also, es gibt keine Mitte. Wenn du nicht für ihn bist, wenn du dich nicht heute bekehrst und ihm nachfolgst, dann bist du gegen ihn. Verstehst du? Es gibt keine Neutralität. Simeon, er weissagt von einem Schwert und gemeint hier ist ein langes, zweitschneidiges Schwert, nämlich das Schwert des Königs. Seine geistliche Klinge dringt ein in dein Herz, in deine Seele, in dein tiefstes Inneres, damit auch deine verborgensten Gedanken offenbar werden. Welche Gedanken? Bist du für oder gegen diesen König? Nicht bloß, was deine Lippen sagen, sondern was dein tiefstes Inneres sagt. Ist da Widerstand oder Gehorsam? Glaube oder Unglaube? Verachtung oder wahre Verehrung? Wie sieht es in deinem tiefsten Inneren aus? Hast du ihn zum Freund oder zum Feind? Ist er dein Retter oder dein Richter? Die Überlegungen von vielen Herzen werden durch dieses Schwert offenbar werden. Und zwar bei allen Menschen, ausnahmslos auch bei Maria. Auch sie musste konfrontiert werden mit diesem Christus. Und sie musste seine Worte hören. Und auch seine Worte durchbohrten sie. Auch durch ihre Brust musste dieses Schwert dringen. Lukas redet mehrfach von dem Herz von Maria. Ist euch das aufgefallen? Wir haben das schon gehört in Lukas Kapitel 2, Vers 19. Da kamen die Hirten wieder und erzählten alles. Und dann heißt es da, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und dann später, auch im Kapitel 2, lesen wir dann, wie Jesus als Zwölfjähriger im Tempel gefunden wird und Jesus erklärt ihnen das und dann heißt es da in Vers 50, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und jetzt hör mal. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Meinst du, all das ist spurlos an Maria vorbeigegangen? Sie wurde in ihrem tiefsten Inneren bewegt. Sie hat sich viele Gedanken gemacht. Sie wurde zutiefst bewegt. Ihre Gedanken wurden offenbar und spätestens am Kreuz, als ihr Sohn als Verbrecher hingerichtet wurde, drang dieses Schwert in der gesamten Tiefe in ihr Herz. Was hält sie von diesem Mann? Gott sei Dank hat sie keinen Anstoß genommen an ihm. Wir wissen, dass sie diese Prüfungen bestand, weil sie wirklich glaubte. Sag mir, ist dieses Schwert des Königs schon in deine Brust gedrungen, in dein Herz? Was denkst du in Wirklichkeit über Jesus? Ich frage nicht, was deine Eltern denken oder die anderen Menschen, die hier sitzen, sondern was du über Christus denkst. Bist du wirklich für ihn oder ärgerst du dich in Wirklichkeit? Unterwirfst du dich? Widersprichst du ihm oder gehorchst du ihm? Richtet er dich auf oder weil du dich an ihn stößt, wird er dich stürzen, so dass du fällst in die ewige Verdammnis? Es gibt keinen Mittelweg. Christus sagt später in Lukas Kapitel 7, Vers 23, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Glückselig ist ein jeder von euch, der sich nicht an Christus ärgert. Wenn die Freude des Simeon heute Abend auch deine Freude ist, glückselig bist du. Glückselig bist du, wenn du dich nicht an diesen Christus ärgerst. Und so lass mich schließen mit einem Zitat von Charles Haddon Spurgeon über gerade jene Verse, die wir gelesen haben. Er sagte einst, ich möchte mein Wort abschließend an alle richten, die Gottes Heil wie Simeon in Christus gesehen haben, also an die Gläubigen. Vielleicht ist jemand von euch arm. Nun, dann geh heute nach Hause und sage, ich bin zwar arm, aber meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Ein anderer von euch mag gerade von so manchem Leid geplagt werden. Nun, dann sage dir, ja, ich fühle mich schlecht, aber was soll's, denn meine Augen haben Gottes Heil gesehen. Und vielleicht gibt es ja welche unter euch, bei denen es tatsächlich warnende Anzeichen gibt, dass sie tatsächlich bald sterben werden. Du merkst, dass du dich in keiner guten Verfassung mehr befindest. Ja, so sprich auch du. Was soll's? Keine Sorge, denn meine Augen haben Gottes Heil gesehen. Ja, möge es so sein, dass was auch immer dir geschieht, wie auch immer es gerade in deinem Leben aussieht, und selbst wenn du die Botschaft empfangen würdest, dass du noch am heutigen Tage sterben musst, sei alle Zeit guten Mutes und sei getröstet. Denn ja, deine Augen durften in Christus das Heil Gottes sehen, dann ein und alles. Und darum wertschätze Christus heute neu und bete ihn an. Danke dem Vater im Himmel, dass er dir seinen Sohn gibt und dass er dir mit ihm alles schenkt. In Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr, wir sind dir dankbar, dass du dein Wort erfüllt hast, dass in Christus alle Verheißungen Ja und Amen sind, dass all die Verheißungen, die du gegeben hast von Anbeginn der Welt, erfüllt sind in ihm, dass du uns das Heil gesandt hast. Herr, wir haben darüber nachgedacht, wie es wohl gewesen sein muss für Simeon, als er Christus als Kind in seinen Armen hielt. Welche Freude ihn durchströmt haben muss, welche Liebe zu dem Heil der Welt. Herr, wir bitten, dass wir alle dich doch so in unserem Herzen halten, als den größten Schatz, als das Wertvollste, als unseren größten Wunsch, unser größtes Sehnen. Und wir danken dir, wir alle, die dich haben dürfen, die das Heil in dir gesehen und empfangen haben. Wir danken dir, Herr, dass du uns rettest. Wir beten, dass wir tatsächlich ganz erfüllt sind, dass wir sagen, da wir dich jetzt haben, da wir dich, unseren Herrn und Heiland, erblickt und erfasst haben, Herr, was soll uns noch irgendetwas in Unruhe versetzen? Was fehlt uns noch zu unserem vollkommenen Glück? Ja, Herr, lass uns doch wunschlos glücklich sein, weil wir dich haben. Dass auch wir wie Simeon sprechen können, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn unsere Augen haben dein Heil gesehen. Und wir haben es nicht nur gesehen, sondern wir besitzen es tatsächlich. Wir haben gehört, dass Simeon geweissagt hat, dass sich an Christus alles entscheiden wird. Wie ein Schwert, das zertrennt. Und dass man entweder für Christus ist oder gegen ihn. Herr, wir bitten dich, dass wirklich jeder hier ganz für Christus ist. Dass er niemanden hier zu einem Stein des Anstoßes ist. Denn wir wissen, dein Wort sagt, wenn das so ist, wenn sich jemand ärgert an deinem Sohn, wenn er ihn nicht annimmt, ihm nicht nachfolgt, ihm nicht die Ehre gibt, dann wird dieser Stein auf ihn fallen und ihn zermalmen. Herr, wenn jemand hier ist, der sich noch ärgert an Christus, oder der vielleicht meint, er sei neutral und damit doch gegen dich ist, dann beten wir, dass auch er heute das Heil erblicken möge in Christus. dass du auch ihn retten mögest, Herr. Ja, durchforsche aber auch uns alle. Ja, dass auch dein Schwert des Wortes auch durch unsere Seelen und Herzen geht. Und es sich herausstellen möge, dass wir doch alle wirklich von Herzen glauben an den Herrn und ihm nachfolgen. Und falls das noch nicht so ist, dass wir es ab jetzt tun. Herr, lass uns voller Freude und Dankbarkeit sein über unser Heil, über das Heil der Welt, das nicht nur gekommen ist für die Juden, das nicht nur gekommen ist für die damalige Zeit, sondern das als Licht der Welt zu allen Nationen gegangen ist, auch zu unserem Volk. Und das wirkt seit tausenden von Jahren und das rettet seit tausenden von Jahren alle, die es annehmen und sich an ihm freuen. Und so, Herr Jesus, sei auch du geehrt in dieser Gemeinde und in jedem einzelnen Herzen, dass wir alle dich umfassen und dich geistlich in unsere Arme schließen, wie Simeon es tat, als unseren größten Schatz und unsere größte Freude, dass wir dich anbeten, dass wir genug haben an dir und dass wir auch entsprechend wandeln, dass wir nicht mehr streben nach irgendwelchen anderen Dingen, dass unsere Herzen allein gerichtet sind auf dich und darauf, dich einst völlig zu haben. Wir danken dir, unserem Heiland, dass du uns erlöst, dass du uns rettest aus all unseren Sünden, dass du uns das ewige Leben schenkst. Sei gepriesen, du Heil der Welt. Amen.